Stimmen aus der Basis. Ein Podcast der Basis.
Ich finde es toll, die Möglichkeit zu haben, sozusagen meine Sicht als Molekularbiologe zu diesen aktuellen Veränderungen zu geben, weil ich glaube, dass halt die Molekularbiologen viel zu wenig gehört werden. Zu meiner Person ungefähr 3 Jahre in der Forschung gearbeitet, also auch im Rahmen meines Studiums, und bin dann aber in die Industrie oder in die normale Arbeit gegangen, das, was ein Biologe so arbeiten kann. Das hat dann nicht mehr viel mit dem zu tun, was der Molekularbiologe macht, sondern eher, was er braucht. Also die Techniken, die Maschinen, die er benötigt. Und aber aus meiner Zeit in der Forschung und indem man sozusagen in der Industrie ist, sich mit diesen Themen noch beschäftigt, habe ich halt gemerkt, dass das, also viele Aspekte, die einmal mit der Technik zu tun haben, aber auch die mit den Folgen und Risiken dieser Technik zu tun haben, dass die eben gerade nicht bewertet werden. Wie jeder Forscher hat sozusagen auch der Molekularbiologe immer eine Fragestellung. Was den Molekularbiologen ausmacht, ist, dass er versucht, das, was er sieht oder was er verändern will, immer an den kleinsten Elementen der Biologie zu untersuchen oder zu verändern. DNA sind Gene, RNA sind auch Proteine, die dann zum Beispiel Enzyme sein können. Der Gedanke ist dann oft, indem man versteht, wie diese Elemente miteinander zusammen agieren, dass man daraus ableiten kann, wie dann höhere Funktionen entstehen. Da hat man ja jetzt oft, ne, dieses eine Gen, das macht das und das. Dass man denkt, man muss nur in einer Schraube drehen und dann geht das ganze große Uhrwerk dann plötzlich in die andere Richtung. Und das, denke ich, das ist eine wichtige Aufgabe von Molekularbiologen, dass die eben auch den Menschen in ihrer Umgebung zeigen, dass Biologie und eben auch Molekularbiologie nicht so funktioniert. Es ist nicht so eindimensional, wir sind keine Maschinen und das, wo wir jetzt dran rumdrehen wollen, eben auch nicht. Das, was mir jetzt wichtig ist, ist diese Frage des Impfstoffs, der Impfstoff genannt wird. Der hat eigentlich mit den klassischen Impfstoffen nichts zu tun. Das, was man jetzt als Impfstoff bezeichnet, dieser mRNA-Impfstoff oder die Vektorimpfstoffe, das sind im Grunde Techniken, die da angewendet werden, mit denen der Molekularbiologe ständig zu tun hat. Also es ist keine klassische Impfstoffentwicklung, sondern es sind tatsächlich Techniken aus der Molekularbiologie. Der typische Molekularbiologe ist tatsächlich jemand, der mit diesen Techniken umgeht, um etwas zu erforschen. Also diesen Aspekt mit diesen Techniken auch zu verändern, das war lange Zeit ein Tabu. Denn diese Techniken versprechen zumindest die Möglichkeit, wirklich an jedem Element des Lebens Veränderungen durchzuführen und die auch so gezielt durchzuführen, dass beliebige Fähigkeiten entstehen. Es ist schon vor dieser Impfung jetzt auch oft die Überlegung gewesen, ob Molekularbiologie nicht auch im Rahmen der Medizin hilfreich sein kann. Also dass man Menschen mit den Möglichkeiten der Molekularbiologie auch hilft. Was, ich denke, schon seit den 90er Jahren überlegt und auch probiert wurde, waren all diese Möglichkeiten im Rahmen von einer gentechnischen Veränderung, die durchzuführen. Also man würde es am weitesten als Gentherapie zusammenfassen. Die wurden auch schon in Rechtsprechung gegossen. Also was wäre erlaubt, was wäre nicht erlaubt, ab wann ist sozusagen durch den Einfluss einer Gentherapie ein Organismus auch schon verändert, dann ist es ein gentechnisch manipulierter Organismus. Und lange Zeit, oder immer noch eigentlich, gab es dafür auch klare Bestimmungen, ab wann ist jemand verändert, was sind alles für Aktionen, die dann unter Gentherapie fallen würde. Ich habe bemerkt, dass das, was wir jetzt machen in Bezug auf Corona, dass das immer Impfung genannt wird, aber aus meiner Sicht für jeden Molekularbiologen sofort klar ist, dass es eine Gentherapie ist. Das ist schon sehr nah an der Medizin, wenn man Therapie sagt. Eigentlich würde der Molekularbiologe sagen, wir wollen ein künstliches, da sagt er rekombinantes Protein in einem beliebigen Organismus sozusagen erzeugen. So etwas Impfung zu benennen, also in mir löst es so eine Dissonanz aus. Ne? Das ist vielleicht eine Spritze, die man in den Arm jagt, aber dann hört es mit der Ähnlichkeit schon auf. Für mich ist es wichtig, aus meiner Sicht nochmal darauf den Fokus zu lenken, dass diese Technik, dass meine Technik, mit der ich immer umgegangen bin, dass die sehr hohe Risiken wirkt. Nicht nur in dem, was sie leisten kann, sondern auch, was sie für Fehler produzieren kann in wenn man es als Pharmazeutikum sieht, also dass es produziert wird, dass es eine gleichbleibende Qualität hat, dass es auch richtig angewendet werden muss, weil das eine ist natürlich, wie man das entwickelt und wie man es produziert, aber von der Produktion bis hin zur Wirkstätte ist halt noch der Transport, noch das Verabreichen, auch das, die Anamnese, also zu gucken, was ist das eigentlich für eine Person, der ich das geben will. Vielleicht ist die ganz anders als die Person, bei der ich es ursprünglich getestet habe. Und aus meiner Sicht werden diese Risiken nicht ordentlich beleuchtet. Alle sagen immer, das ist ja nur kurzzeitig. mRNA wird sofort wieder zerstört, wenn die einmal sozusagen ihre Funktion ausgeführt hat, dann ist sie auch schon fast wieder in Einzelteile zersetzt. Bei diesem Vektorimpfstoff von AstraZeneca, ne, der ist zwar nicht mRNA, aber der ist im Zellkern, aber der bleibt dann auch nicht so lange, der wird zum Beispiel nicht vererbt. Scheint eine große, wichtige Sorge zu sein, dass dieser Impfstoff das Erbgut langfristig verändert und diese Information in das Erbgut eingetragen wird und ich dann bestimmte Informationen an meine Kinder vererben könnte. Das ist zwar ein Risiko und das ist auch sicherlich schlimm, aber für mich ist der eigentliche moralische Aspekt der, dass ich tatsächlich versuche, in ein System einzugreifen, von dem ich absolut keine Ahnung habe, von dem ich nur ahne, wie viele verschiedene Schnittstellen es besitzt und wo überall es zu unbekannten Reaktionen kommen kann. Und jetzt aber gesagt wird, die Bedrohung ist so schlimm, dass ich es trotzdem mache. Also der Zweck heiligt die Mittel. Und Mittel, die vor 10 Jahren noch als unmoralisch, als unethisch galten, nämlich einen Körper gentechnisch zu verändern. Das, was wir bei der Pflanzengenetik haben, dass wir Maispflanzen haben, die doppelt so groß sind, mehr Pestizide aushalten und. Wo ich glaube, es ist ein gesellschaftlicher Konsens war, dass man gesagt hat, diese Gentechnik wollen wir nicht haben. Und innerhalb des letzten 1,5 Jahren gibt es offensichtlich eine Vereinbarung, also eine Akzeptanz, dass Gentechnik zur Veränderung des Menschen, zum Abstellen einer Schädigung, einer Krankheit, dass die akzeptabel wäre. Also ich kann das verstehen, dass sozusagen das Bedürfnis da ist, aber jeder, der diese Büchse öffnet, der Pandora, der muss sich auch klar sein, dass eine Technologie, die einmal in die breite Anwendung getragen wird, dass die nicht mehr zurückzunehmen ist. Dass die Möglichkeiten, die sie zur Verfügung stellt, dass die auch vollumfänglich über die Zeit ausgeschöpft werden. Und jetzt würde man sagen, ja, aber diese mRNA-Impfung, die macht doch nur diese Corona-Proteine oder diese Teile des Coronavirus, mehr ist es ja nicht. Nur der Körper macht ja den Rest. Aber man muss halt sehen, dass es bei diesem mRNA-Impfstoff, und es gilt noch viel mehr für diesen Vektorimpfstoff, dass ich über diese mRNA jegliche Informationen in den Körper tragen kann. Im biologischen Kontext, ähnlich vielleicht auch wie in der Informatik, kann ich aus der Information alles wieder generieren. Also aus der Information kann ich auch wieder Materie machen. Ich kann, und das hat BioNTech ja auch gezeigt, und sie wollten es eigentlich auch zur Zulassung bringen, dass sie zum Beispiel als Teil dieser Information, die da in diesem Lipiden drin sind, die sie reingepackt haben, auch ein Protein ist, was zum Beispiel diese RNA, die da drin ist, nochmal vervielfältigt. Wenn man dann noch weiterdenkt, kann man sich auch vorstellen, dass diese RNA durchaus auch in DNA wieder umgeschrieben werden kann. Diesen Weg von RNA zurück zu DNA ist etwas ganz Normales in der Natur. Das kommt ganz häufig vor. Es ist nicht normal für uns Menschen, aber für Viren ist es zum Beispiel ganz normal. Also es gibt RNA-Viren, die ihr Genom umschreiben wieder in DNA. Teilweise sich sogar in das Genom integrieren, dort ganz lange bleiben, einfach nur als Information und zu bestimmten Zeiten wieder heraustreten und wieder zu RNA werden. Und wenn ich also kreativ wäre in einem diabolischen Sinne kann ich in der RNA, die ich da verimpfe, auch die Information für dieses Protein reinpacken, was aus RNA wieder DNA macht. Damit habe ich diesem künstlichen Virus die Fähigkeit gegeben, sich in das Genom zu integrieren, selbstverständlich. Und so kann man in dieser Kreativität, die man hat, noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter gehen und noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube nicht mal, dass das böswillige Aktionen dann sind. Einfach, weil der menschliche Geist das Interesse hat, die Grenzen von den Techniken, die er hat, einfach auszuloten, es einfach auszuprobieren. Und das wird bei dieser mRNA-Technologie, bei dieser Transfektion, würde der Molekularbiologe sagen, ich gebe etwas über, das wird auch der Fall sein. Vielleicht wird es nur in einem abgegrenzten Bereich sein, nur zum Experimentieren oder vielleicht an anderen Arten, ne, dass man sagt, wir machen jetzt nur noch die Schweine erstmal dieses Experiment. Aber von dort aus geht es einfach den nächsten Schritt. Ich glaube, das ist tatsächlich so wie beim Zauberlehrling, das sind so die Geister, die man nicht mehr zurückrufen kann. Vor allen Dingen, weil man jetzt noch nicht sieht, welche Schwierigkeiten, welche negative Auswirkungen das machen können. Man stellt sich die Welt mit kleinen, einfachen Rädchen vor. Am Anfang ist eins und dann gibt es eine Reihe von Rädchen und wenn ich da drehe, dann dreht es sich da ganz am Ende nochmal schneller. Und vielleicht sind manche Maschinen so, die der Mensch sich so ausdenkt, aber die Mehrzahl der Prozesse, die in unserer Natur stattfinden, die sich da entwickelt haben über Millionen von Jahren, die sind nicht so. Da sind so viele Zahnräder, die gleichzeitig gedreht werden könnten und gleichzeitig ist in dem Zahnrad noch ein Zahnrad und das Zahnrad ist in Wirklichkeit gar kein Zahnrad, sondern es ist eine Schlaufe oder sonst was. Und wenn wir mit unseren begrenzten Modellen, die wir jetzt noch haben, hingehen und sagen, diese Zelle ist nur ein Zahnrad, jetzt fange ich mal an zu drehen und guck mal, was passiert. Vielleicht stellt sich heraus, dass es gar kein Zahnrad ist. Dann muss man sagen, das sind Menschen, die in dem Moment sind, ne, die auch nicht wissen, was sie da sozusagen mit ihnen passiert. Und ihr sagt ihnen einfach, das ist das Modell und das wird schon so stimmen, die Wissenschaft sagt. Ne. Aber die Wissenschaft baut sich immer nur Hypothesen auf, immer nur eine Sichtweise, um sich die Wahrnehmung, die sie hat, zu erklären. Und das ist selbstverständlich, das ist Teil der Erkenntnistheorie der letzten 150 Jahre, dass das immer nur ein ganz begrenzter Einblick ist in die Wirklichkeit und auch immer ein falscher Einblick sein wird. Das ist geeignet für die Sachen, die man gerade machen will, aber für Vorhersagen, die dann 10, 15 Jahre in die Zukunft gehen, sind diese Modelle meistens nicht geeignet. Eine schöne Beschreibung, die ich mal gehört habe, dass diese Veränderungen, die man in einer Zelle durchführen will, die sind schon enorm, weil die Zelle ein komplexes System ist. Aber das eigentliche Ziel ist ja, diese Veränderung vorzunehmen, damit es im Immunsystem diese Veränderung wirkt. Und das Immunsystem ist auf diese komplexen Zelle aufgesetzt, noch ein viel komplexeres System, weil sie mit Mikroorganismen interagiert, mit der Umwelt. Also haben wir in einem komplexen System noch ein komplexes System. Und indem wir jetzt staatlich organisiert eine ganze Gesellschaft anfangen, mit einmal zu impfen, also mit einmal sofort zu verändern, ist dieses Immunsystem des Einzelnen ja noch eingebettet in ein gesellschaftliches Immunsystem. Wir interagieren, ne, mit unsere Immunsysteme miteinander, sodass dann diese Impfung, die wir haben, die ich habe, auch mit der Impfung, die du hast, interagiert. Das heißt, es ist ein komplexes System von Zellen, in einem komplexen System von Immunsystemen, in einem komplexen System von Gesellschaften. Und da noch sinnvolle Vorhersagen zu machen, man möchte sich nur vorstellen, was passiert, wenn man wirklich gentechnisch verändert, was ja jetzt durch die Impfung passiert, wie soll denn da eine sinnvolle Vorhersage stattfinden? Bei so vielen Zahnrädern, die dann doch keine Zahnräder sind. Das erschreckt mich, dass die moralischen Grundsätze, die wir so, ich dachte, in den letzten Jahrzehnten gesammelt haben, auch begleitet durch die Kirche, dass die überhaupt aus dem Sichtfeld verschwunden sind. Ich kann mir das schlechterdings nicht erklären, warum es darum so leise ist. Für mich ist es halt wirklich wichtig, welche Tür stößen wir da auf, die wir nicht wieder zukriegen werden. Das ist selbstverständlich, dass vielleicht nicht der nächste, aber auf alle Fälle der übernächste Impfstoff nicht für Corona, für irgendeine andere Krankheit, dann auch auf dieser Technologie beruhen wird. Weil diese Unternehmen ganz klar für sich gesagt haben, diese Technologie, sie ist, bietet die Möglichkeit, viel günstiger und viel schneller Impfstoffe anzubieten, also auf eine bestimmte Bedrohung zu reagieren, etwas mal so. Und nur muss diese Impfstoffe oder diese Kapazität, die Produktionskapazität dafür vorhanden sein. Erst wenn die da ist, kann ich so viel mit einmal produzieren und dann ist es auch ganz billig. Und diese Infrastruktur ist jetzt geschaffen worden. Und die will natürlich auch bedient werden, die will auch genutzt werden. Und das heißt, wenn jetzt eine nächste Bedrohung kommt und tatsächlich zwei Firmen dastehen, die Impfstoff produzieren wollen, die einen mit klassisch, mit Hühnereiern, mit einem halben Jahr brüten und dann gibt es einen Fehlversuch und dann nochmal. Und die andere, die eine riesige Fabrik hat, die vom Staat finanziert ist teilweise und die sozusagen sozusagen auf dem Startblock schön stehen und es kaum erwarten können, die können in 2-3 Monaten eine verimpfbare Gentherapie sozusagen gezielt für ein bestimmtes Problem auf den Markt zu stellen. Da wird in diesem Marktsegment, und das ist ja trotzdem eine Konkurrenz zwischen zwei Unternehmen, dieser klassische Impfstoffhersteller auf alle Fälle verlieren. Den wird es in den nächsten 10 Jahren nicht mehr geben, weil der nicht konkurrenzfähig ist, allein von den monetären Gründen her. Die Frage ist dann nur, bis wann dann irgendjemand sagt, ja, wir müssen es gar nicht mehr Impfstoff nennen. Ja, das ist dann nur der kleinste Weg. Und ein gutes Beispiel dafür ist, ich glaube, der vorletzte Spiegel-Leitartikel oder das Cover, das hat man schon gesehen, da wurde schon gesagt, die neue Supermedizin. Also da wurde das schon eingeführt, dass es gar nicht mehr um Impfung geht, sondern dass das eine Möglichkeit ist, ein Medikament, also eine Therapie wird zu einem Medikament und umgedreht, ne, das ist auch schon interessant, die für alles möglich tauglich ist. Also da wird es schon, beginnt es schon so langsam, dass man sich von diesem Aspekt der Impfung entfernt. Über diese Panik, über diese Verheißung einer Hilfe hat man eben einer Technik die Türen geöffnet, die am Ende sich vielleicht sondern ganz bestimmt, weil die Zeit spielt einfach damit, als gefährlich herausstellen wird, als die eigentliche Bedrohung. Natürlich hat es noch, dieses ganze Thema noch mehr molekularbiologische Aspekte, was jetzt zum Beispiel diese PCR-Tests angeht, aber diese Impfung, die Gentherapie scheint mir die enormsten sozusagen gesellschaftlichen, moralischen Einflüsse zu haben. Ich habe das tiefe Gefühl, aus pessimistischer Sicht, dass das man nicht mehr zurückdrehen kann. Es wurde sozusagen an so viele Menschen vorgenommen, sodass sozusagen dieser Eingriff in diese komplexen Systeme, der hat sich schon vollzogen. Ich hoffe jetzt, dass die Menschen merken, indem gesagt wird, naja, für diese Herdenimmunität brauchen wir 85% der Bevölkerung, bei denen wir das gemacht haben. Es ist nicht ganz klar, warum nicht vor einem Jahr. Den meisten Menschen ist schon aufgefallen, dass in unserem Land, aber auch in vielen anderen Ländern, die Zahl der Kinder deutlich über 15% ist. Ne? Also um dieses Versprechen einzulösen, das unsere Regierung uns gegeben hat, dass sich das erst beendet, wenn 85%, war ganz klar, dass es auch Kinder sein werden. Und jetzt, wo das kurz vor der Tür steht, wo sie schon alles an sich akzeptiert haben, sagen sie, oh, ihr wollt jetzt auch die Kinder impfen? Ja, jetzt bin ich doch, glaube ich, dagegen irgendwie. Und vielleicht muss es diese Hürde sein, damit die Menschen, obwohl sie es an sich schon haben machen lassen, darüber nachdenken, ob es vielleicht doch falsch war, was das für Folgen hat. Weil Kinder befähigen einen sozusagen über die eigene Lebenszeit hinaus zu denken und auch größere Kreise zu denken.
Stimmen aus der Basis. Ein Podcast der Basis.